Hallo und herzlich willkommen zum CRC-Cast, dem Podcast des Sonderforschungsbereiches 1456 der Universität Göttingen. Hier sprechen wir mit DoktorandInnen und Mitarbeitenden des SFBs und wollen damit die Menschen hinter der Forschung kennenlernen. In dieser Folge, dem zweiten PI-Interview, sprechen wir mit Professor Dr. Fabian Sinz. Er ist Professor für maschinelles Lernen und erzählt uns in seinem Interview, wie er dazu gekommen ist und wie maschinelles Lernen dazu beitragen kann, Verarbeitungsprozesse im Hirn besser zu verstehen. Mein Name ist Alex und ich wünsche euch und Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ich sitze im Zentrum für Geologie, ist das, glaube ich, hier in der Uni?
Genau, ja.
Genau, und mir gegenüber sitzt Professor Fabian Sinz. Hallo, schön, dass du Zeit hast.
Hallo, danke fürs Vorbeikommen.
Genau. Du bist ja, oder du hast ja eine Professur für Machine Learning hier an der Uni,
ja.
Richtig? Super. Dann wollen wir einmal ein bisschen weiter vorne in deiner Biografie anfangen, nämlich damit, was du studiert hast.
Ja, genau, also ich habe eigentlich Bioinformatik studiert und ich habe das damals studiert, weil mich die Verbindung zwischen, ich sag mal, eher einer formaleren Wissenschaft und den Life Sciences interessiert hat. Und da schien Bioinformatik zu dem Zeitpunkt irgendwie die beste Wahl. Und ich habe aber dann während des Studiums, ich habe noch ein Diplom, so früher konnte man dann noch ganz viele andere Sachen machen, habe ich dann irgendwie auch einige Mathe-Vorlesungen nebenher gehört und habe auch tatsächlich relativ offiziell noch Philosophie studiert nebenher. Obwohl ich da keinen Abschluss drin habe. Ich habe nur so eine Zwischenprüfung. Sozusagen das, was ich studiert habe, das ist vielleicht auch ein bisschen bunter Blumenstrauß. Aber eine der Anwendungsfächer, die man damals wählen konnte, war eben auch schon Neurowissenschaften. Und das hat mich damals schon fasziniert, insbesondere einfach die Verbindung erstens zwischen sagen wir, Informatik, Methodik und Neurowissenschaften und auch einfach das Gehirn als eine biologische Implementierung von einem Inferenzalgorithmus. Und genau, so bin ich dann irgendwann als Hiwi ans Max-Planck-Institut gekommen. Das war damals, gab es eine neue Arbeitsgruppe von Bernhard Schölkopf. Das Department hieß Empirische Inferenz, aber im Endeffekt ging es da um Machine Learning. Mhm. Und da habe ich dann relativ viel Zeit verbracht und auch recht viel gelernt. Und so bin ich dann eigentlich zum Machine Learning gekommen. Genau, und dann bin ich auch zum Doktor am Max-Planck-Institut geblieben, allerdings nicht bei Bernhard Schönkopf, sondern bei Matthias Bethge. Und habe da über Computational Neuroscience promoviert. Also wieder in die Verbindung zwischen maschinellem Lernen und Neurowissenschaften. Genau, ich weiß nicht, ob wir noch über Postdoc reden wollen, aber da habe ich nochmal einen Umweg gemacht, bis ich dann endlich hier gelandet bin, genau.
Mhm. Ja. Und hattest du schon immer vor, dann irgendwann auch Professor zu werden? Oder kam das dann irgendwann während deiner Zeit als Postdoc zum Beispiel auf, dass das eine Möglichkeit wäre?
Nee, ich glaube, ich wollte das tatsächlich schon immer. Also, ja, ich glaube, so Ende Gymnasium hatte ich schon den Plan, das irgendwie zu machen. Klar ist so, dass man sich zwischendurch überlegt, ob es nicht alternative Karrierewege gibt, weil ist ja nicht immer ganz einfach, Professor zu werden. Im Ende hat es ja dann ganz gut geklappt. Aber das Ziel war tatsächlich schon, in der Wissenschaft zu bleiben und Prof zu werden.
Mhm. Und was macht dir jetzt an deinem ProfessorInnen-Sein am meisten Spaß?
Ich glaube eigentlich hauptsächlich die Freiheit, irgendwie den Dingen nachgehen zu können, die man interessant findet. Und insbesondere eben auch im Machine Learning mit sehr vielen interessanten Problemen zu tun zu haben. Weil Machine Learning ist eine Methodik und wir bauen halt Methodik sehr viel für die Neurowissenschaften. Wir haben auch noch ein paar andere Anwendungsgebiete. Aber dadurch hat man die Chance, sozusagen immer was über die Anwendungsdomäne zu lernen und da interessante Probleme zu bearbeiten und auch interessante Probleme zu lösen und kann sich die selber raussuchen im Endeffekt. Und das finde ich schon richtig spannend und cool. Mhm. Also deswegen glaube ich, ist auch einer der besten Jobs. Ja, genau.
Ich glaube, du hast das schon recht kurz angeschnitten. Kannst du noch mal kurz erklären und zusammenfassen, in welcher Arbeitsgruppe du arbeitest, also in welcher Forschungsgruppe, was so euer Hauptforschungsthema ist?
Ja, Genau, also unser Lehrstuhl heißt maschinelles Lernen. Das ist erstmal relativ generell, aber was dann tatsächlich bei uns drinsteckt, ist maschinelles Lernen, um sagen wir mal, das Gehirn und Life Sciences herum. Und da gibt es verschiedene Fragen, die man da bearbeiten kann. Auf der einen Seite ist es so in den Neurowissenschaften, dass dort sehr komplexe Daten aufgenommen werden. Also neuronale Antworten im Gehirn sind erstmal viel verrauscht und ist nicht ganz klar, wie das zusammenhängt, zum Beispiel mit der äußeren Welt, also dem visuellen Reiz oder anderen Reizen. Und daraus irgendwie Sinn zu machen, ist keine einfache Analyse und braucht auch Machine Learning-Methoden. Ich glaube, Neurowissenschaften waren traditionell schon immer eigentlich eine der Wissenschaften, die da relativ weit vorne waren, so computational Methoden zu benutzen. Und deswegen ist das auch ein super Anwendungsgebiet für uns. Auf der anderen Seite interessiert uns auch das Gehirn als Lernalgorithmus, also als ein Algorithmus, der extrem gut Dinge vorhersagen kann. Und da haben wir auch Projekte darüber, die sich eben mit dieser Fragestellung befassen. Was macht jetzt sozusagen das Gehirn besser in gewisser Hinsicht oder welche Theorien könnten irgendwie dem sensorischen Apparat des Gehirns zugrunde liegen, was dann im Endeffekt dazu führt, dass es so gut ist, wie es ist. Und dann haben wir noch eine weitere Sparte, die wir eigentlich jetzt hier angefangen haben. Da geht es um Anwendungen von maschinellem Lernen für medizinische Fragestellungen. Also ein Projekt mit Computer Vision für Lungen, für so eine bestimmte Lungenbildgebende Methode. Und wir haben auch kleinere Projekte zu maschinellem Lernen und Intensivdaten, also Daten von Intensivstationen. Was dem Ganzen vielleicht so ein bisschen auch zugrunde liegt und was uns auch stark interessiert, ist diese Idee, dass man mit maschinellen Lernen-Methoden aus Daten sozusagen Kopien von dem System lernen kann. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Daten habe von neurophysiologischen Experimenten, also wo zum Beispiel in einer Maus irgendwie Bilder oder Videos gezeigt wurden und die neuronale Aktivität aufgenommen wurde gleichzeitig, kann ich Machine Learning Modelle benutzen, um diese Abbildung von Bildern auf neuronale Antworten zu lernen. Und es funktioniert inzwischen so gut für manche Gehirnareale, dass ich dann diesen Algorithmus nehmen kann und so tun kann, als ob das mein kleines Stück Gehirn wäre und dann eben darauf erstmal neue Experimente laufen lassen. Da kann ich nicht alles machen, was ich in einem echten Gehirn mache, weil es hat ja keine echten Neuronen. Aber ich kann ihm zumindest neue Dinge zeigen und fragen, wie es darauf reagiert und damit neue Dinge rauszufinden. Das heißt, man kann sozusagen diesen Algorithmus als so eine Art Digital Twin von den originalen Neuronen sehen und dann den benutzen, um neue experimentell verifizierbare Ergebnisse zu suchen und zu finden. Und diese Idee, die finde ich irgendwie inspirierend. Die irgendwie versuchen wir auch irgendwie in anderen Areas irgendwie anzuwenden. Also kann ich sozusagen erstmal ein System von den Daten lernen, ohne das irgendwie genauer zu beschreiben und dann dieses System lernen, um das echte System besser zu verstehen und neue interessante Vorhersagen zu machen.
Gibt es irgendwas Bestimmtes, was dich an deiner Forschungsarbeit interessiert oder irgendein bestimmtes Ziel, was du erreichen willst damit?
Ja, ich würde schon gerne das, es hat ja zwei Komponenten. Das eine hat, es ist sozusagen eine Ingenieurskomponente von der maschinellen Lernenseite her, also bessere Algorithmen zu bauen. Das ist sicher immer ein Ziel. Da jetzt ein konkretes Ziel habe, glaube ich, da gibt es eher so viele kleinere Zwischenziele, irgendwie um eben Algorithmen zu verbessern, bessere Algorithmen zu finden. Und dann gibt es natürlich die naturwissenschaftliche Seite, speziell in den Neurowissenschaften. Da würde ich schon gerne dazu beitragen, eben die Verarbeitungsprozesse im Gehirn, speziell im sensorischen Bereich, besser zu verstehen und auch die Brücke besser zu schlagen zum Verhalten. Und das ist halt eine schwierige Fragestellung, weil eben das Gehirn eben gemacht ist für die natürliche Welt ist schon relativ kompliziert, das Gehirn ist ziemlich kompliziert, aber ich glaube, mit eben maschinellem Lernen und den flexiblen Methoden, die wir jetzt haben, zusätzlich mit besseren Aufnahmemethoden aus den Neurowissenschaften, glaube ich, hat man eine gute Chance, gerade bei einigen Fragen echt um einiges weiterzukommen. Und dazu würde ich gerne beitragen. Mhm.
Gibt es irgendeinen vielleicht Teilaspekt deiner Forschungsarbeit, der für ein allgemeineres Publikum interessant sein könnte? Also für Leute, die jetzt keinen wissenschaftlichen Hintergrund haben, nicht unbedingt aus den Neurowissenschaften kommen zum Beispiel.
Weiß ich nicht, ich finde den neurowissenschaftlichen Teil schon relativ allgemein interessant, weil ich glaube, die Frage, wie wir sehen, wie unser Gehirn irgendwie versucht, Sinn zu machen aus der Welt, finde ich, ist eine, es kommt immer darauf an, wie man die dann darstellt, aber es finde ich schon eine allgemein interessante Frage. Mhm. Also vielleicht, um das mal irgendwie zu beschreiben, ich glaube, manchmal, wenn man zum Beispiel über Sehen nachdenkt, Sehen hat irgendwie so das Gefühl, als ob das eine Kamera wäre. Es gibt irgendwie Bild und dann wird das Bild irgendwie abgebildet. Aber eigentlich ist Sehen genau das Gegenteil. Sehen ist eigentlich Wahrnehmung ist eine inverse Kamera. Das Bild, das haben wir auf unserer Netzhaut, das wird irgendwie optisch abgebildet, das ist schon da. Was wir eigentlich wissen wollen, ist, was ist denn in der Welt gegeben, nur diese zwei Bilder und vielleicht gegeben, was ich über die Welt weiß. Mhm. Und wie macht das Gehirn das und wie macht es so gut, wie es das tatsächlich kann? Und das ist eine unklare Fragestellung, die ich eigentlich total spannend und auch, glaube ich, auch allgemein für ein breiteres Publikum spannend finde. Aber vielleicht ist es meine Wahrnehmung, ja.
Mhm. Nee, finde ich eigentlich auch ganz plausibel.
Ja. Okay.
Kannst du kurz erklären, wie deine Arbeit in dieses Konstrukt von Drittmittelprojekten, die das GRK und das SFB sind, reinpasst?
Speziell jetzt für den SFB 1456? Mhm. Genau, also in dem Fall geht es eigentlich darum, in gewisser Weise eine Sprache zu finden, um bestimmte Verhaltensweisen von Nervenzellen im Gehirn zu beschreiben. Also vielleicht erstmal, um sozusagen das allgemein schwierige Problem zu beschreiben, ist, wenn das Gehirn ist ein relativ komplexer Apparat, der macht irgendwelche schwierigen, nicht-linearen Berechnungen. Und je nachdem, wo man im Gehirn Aktivität aufnimmt, ist man halt näher oder weiter weg von sozusagen dem Input oder dem Output von dem Gehirn. Ja, also Output wäre, was ich, motorisches Verhalten, Input wären Bilder, die reinkommen. Und da ist es relativ schwierig, irgendwie Sinn zu machen aus dem, was neuronale Verhalten sind. Weil klar, das ist irgendwie eine komplizierte Einheit, die irgendwo mitten in dem Gehirn hängt. Und speziell ist in dem Projekt, das in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Primatenzentrum, mit Alexander Geil, die nehmen aus einem Gehirnteil von Affen Daten auf, die an der Planung und an der Ausführung von motorischem Verhalten beteiligt sind. Und traditionell würde man so einen Versuch machen, wo der Affe eben da sitzt und einfach eine Hand bewegt, also sozusagen irgendwas anfassen muss. Und da ist die Bewegung relativ eingeschränkt. Was die Neuerung ist bei Alexander Geil oder im Deutschen Primatenzentrum ist, die haben den sogenannten Behavior Room. Und da kann der Affe sozusagen frei rumlaufen und Dinge tun, während sozusagen aus seinem Gehirn irgendwie Daten aufgenommen werden. Und da ist die Analyse sehr viel komplexer, eben zu verstehen, was jetzt diese einzelnen Neuronen bedeuten in Hinblick auf, was der Affe tut und wie er sich bewegt im Raum. Und eine Frage dazu ist, wie diese Neurone Raum überhaupt repräsentieren oder Bewegung in dem Raum. Also zum Beispiel könnte ich ja alles auf mich selbst beziehen, also und sagen, okay, alle Koordinaten, die ich jetzt dieses Neuron benutzt, sind immer relativ zu dem Körper, würde man egozentrisch nennen. Das hat manche Vorteile, aber halt auch manche Nachteile. Oder man benutzt allozentrische Koordinaten, das heißt, das Gehirn hat so eine Art globales Koordinatensystem von dem Raum und präsentiert dann Bewegung und Planung in diesen Koordinaten. Und da gehen wir schon in die Richtung der Sprache der Mathematik sozusagen, irgendwie, was ist denn sozusagen, wie sind diese Koordinaten von dem Raum dort repräsentiert? Und eben in Verbindung mit unseren Modellen und den Daten aus dem Deutschen Primatenzentrum, wo wir eben diese Modelle auf diesen Hinblick untersuchen, wie Raum dort repräsentiert ist. Und so passt es da in den in diese Forschung rein. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich.
Ja. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus, falls du sowas hast?
Ja, das ist eine gute Anmerkung. Wie sieht mein Arbeitsalltag aus? Ich kann dir mal sagen, wie ich mir idealerweise vorstelle. Also ich versuche immer Zeit zu schaffen für Wissenschaft. Also erstmal selber irgendwie für mich Zeit zu schaffen, um Papers zu lesen, mir neue Dinge zu überlegen, mit meinen Doktoranden und Postdocs irgendwie zu interagieren und eben Wissenschaft zu machen, weil daher komme ich ja und das ist, was Spaß macht. Und dann hat man natürlich als Prof eine ganze Menge anderer Verpflichtungen oder notwendige Sachen. Man muss Drittmittel einwerben, das hat auch natürlich auch einen wissenschaftlichen Aspekt, weil man sich da neue Dinge überlegen kann. Aber es gibt administrative Dinge, Lehre und so lauter so Kleinsachen. Und die nehmen tatsächlich auch relativ viel Zeit gerade ein. Insofern gibt es immer so einen Plan vom Alltag, der dann spätestens während der Woche irgendwie auseinanderfällt. Mal gucken, vielleicht werde ich dann noch besser. Aber ich glaube, so ein bisschen ist das Normalität.
Was sollte man deiner Meinung nach mitbringen, um in deiner Forschungsgruppe zu arbeiten?
Als Doktorand oder als Abschlussarbeit?
Ich würde sagen, sowohl als auch.
Ja. Es kommt so ein bisschen auf das Thema an, aber generell sollte man gewisse formale Fähigkeiten mitbringen, also von der Informatikseite muss man programmieren können, weil das sozusagen unser alltägliches Brot ist. Für uns bedeutet das hauptsächlich Python und dann irgendwie eine der Machine Learning Libraries, die halt gerade so gängig sind. Meistens, wir benutzen hauptsächlich PyTorch, aber da sind wir nicht dogmatisch. Also wenn jemand was anderes benutzen will, das ist auch absolut okay. Dann in, sagen wir mal, ein mathematisches Grundverständnis und dann kommt es eben ein bisschen auf das Projekt an. Wenn das Projekt ein bisschen theoretischer geprägt ist, obwohl das jetzt sozusagen von Vergleich zu richtig mathematischen Projekten noch relativ wenig theoretisch ist, glaube ich, aber eben Dinge, wo man vielleicht Algorithmen entwickelt oder gewisse Sachen vielleicht auch beweist, dann ist natürlich gut, wenn man da irgendwie mathematische Vorbildung hat, also, keine Ahnung, Mathe studiert hat, Physik studiert hat oder Informatik studiert hat mit einem schweren, mehr Fokus auf Mathe. Und man sollte Interesse an den Anwendungen mitbringen, weil es macht einfach wenig Spaß, Algorithmen für eine gewisse Anwendungsdomäne zu entwickeln, wenn man die nicht versteht. Und man kommt auch, glaube ich, nur so weit. Weil klar kann ich einen Algorithmus trainieren auf irgendwelchen Daten, der wird mir irgendein Ergebnis liefern. Aber ob das jetzt richtig ist und was das bedeutet, das steht dann auf einem ganz anderen Blatt. Und damit, wir arbeiten sehr viel mit ExperimentatorInnen zusammen. Aber es ist schon gut, wenn man dann selbst zumindest die Fähigkeit hat, mit seinem biologischen Grundverständnis da eine Intuition für zu entwickeln. Und dann ist man einfach schneller und kommt weiter. Und Freude am Team arbeiten. Also wir arbeiten eigentlich alle immer miteinander. Was mir wichtig ist, was einfach auch sehr viel Spaß macht, glaube ich. Und eigentlich, glaube ich, auch meiner ganzen Truppe Spaß macht.
Alles klar, dann bin ich mit meinen Fragen auch schon am Ende. Und bedanke mich nochmal für das gute Gespräch.
Dankeschön. Ja.